Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Wie immer mit unserem Lieblings-DJ Dan.
Woo, 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 woo. Was geht da?
Dem Chefredakteur Bass.
Oh, hör mal da auf mit dem Chefredakteur. Ja, aber ich bin auch da. Moin.
Meiner Wenigkeit Emma. Nico ist heute leider mal wieder am Schwänzen. Doch, das macht überhaupt nichts aus, denn dafür haben wir sehr guten Ersatz gefunden, würde ich sagen. Wir haben uns ein paar Gäste eingeladen. Ich weiß gar nicht, wer genau hat denn eigentlich eingeladen hier? Kann derjenige mal vorstellen?
Also eigentlich habe ich die Jungs da eingeladen, aber ich glaube, Bass hat die sowieso auf der Liste mit den coolen Gästen. Deswegen, Bass, übernimm du gerne.
Ja, wir rauschen ganz weit runter bis an die Grenze, bis an die Landesgrenze fast. Nein, wir gehen Richtung München-Emmering. Wir haben der Zweig aus dem Süden der Republik da. Moin, Leute. Benjo und Flexinger.
Yes. Servus. Grüß euch miteinander.
Die rasenden Rapper quasi.
Die rasenden
Chefredakteur machen wir auch die rasenden Rapper.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wenn wir da direkt einsteigen, Benjo und Flexinger. So, zwei Brüder. Zwillinge, natürlich, andere berühmte Zwillinge, aber die wollen wir heute nicht reden. Wir reden über euch beide oder wir reden mit euch beiden. Ich weiß gar nicht, wo das bei auf der Internetseite ist. Ihr seid ja eigentlich eine Band, ne? Also nicht nur eine Zweimann-Band, sondern ihr habt ja noch mit viel mehr Leuten, mehreren Leuten genau zu tun, die um euch rum oder mit euch gemeinsam dann Tag ein, Tag aus, aber sehr viel gemeinsame Musik machen.
Yes.
Richtig.
Also das auf jeden Fall. Wir kommen auch aus, sag ich mal, wirklich einem musikalischen Background hier. Wir sind auch gerade hier in den Auen-Studios, wo wir mit 14 angefangen haben, hier Freestyle-Sessions im Keller und hier war immer was los. Hier waren MCs aus dem Raum München und auch Umland und ja, also hier sind wir so mit Hip-Hop groß geworden und bis heute sind wir noch da quasi und haben natürlich unsere Reise hier vollbracht.
Total, also auch hier den musikalischen Horizont quasi erweitert, wie der Benjo schon gesagt hat. Mit 14 das erste Mal hier die Berührungspunkte in den Auen-Studios, eben auch mit The Real Rollis, der damals schon Rap gemacht hat und wir quasi schon die richtige Rap-Süchtlinge quasi waren, schon mit 14 unsere Texte geschrieben haben und der Rollis uns da von Anfang an sehr supportet hat und eben immer motiviert hat, auch weiter Sound zu machen. Deswegen ist es hier so unsere Base von Hip-Hop bis Akustik-Sound bis House-Music. Es waren so viele verschiedene Genres hier auch vertreten. Wir sind natürlich dem Hip-Hop jetzt immer sehr treu geblieben, aber immer noch hier am Start und das ist einfach unsere Base und von da aus starten wir quasi.
Ich habe ja wo du sagst Auen-Studios und du sagst mit 14 Jahren und so, ich und Dan kennen das ja auch zum Beispiel so aus Jugendhaus-Geschichten, wo man irgendwie Workshops, Kurse gibt, wo dann auch die Kids 12, 13, 14 die ersten Berührungspunkte mit verschiedenen Musikarten, da gibt ja auch in solchen Workshops, in Jugendzentren irgendwie verschiedene Stilrichtungen. Die Auen-Studios sind ja auch so ein Kreativcenter, wenn ich das irgendwo im Netz richtig gelesen habe, oder mehrere, also mehrere Studio oder so ein Gebäudekomplex, wo genau. Komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, aber den sagt ihr uns, der die Auen-Studios gegründet hat, um eben so für Kreativköpfe einfach so ein Gemeinschaftszentrum quasi schon zu schaffen, um sich da eben auch auszutauschen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Oder um sich selbst natürlich auch zu verwirklichen und seine Studios zu haben, aber eben auch um Raum zu schaffen für Leute, wo man sich, denke ich mal, ganz gut so gegenseitig mit Synergieeffekten irgendwie auspowert.
Genau. Ja. Ja, es war ja wirklich schon so, dass damals das Haus vom Carlo, aka The Real Rollis quasi, der angefangen hat, in den Auen-Studios eben auch selber Musik zu machen und da uns sehr stark inspiriert hat und da schon immer so ein Pool war von vielen Musikern. Wir mit 14 dann das erste Mal unten im Keller der Auen-Studios zu Freestyle-Cyphern und da war schon immer einfach Musik so der Mittelpunkt, wo wir schon immer gesagt haben, so okay, boah, wie geil wäre das denn eigentlich, auch in diesem Haus mal zu wohnen, ja, und uns da einfach mit der Musik frei zu fühlen. Und die Chance hat uns dann damals der Rollis auch gegeben. Ja.
Mich würde mal eine Sache interessieren, Base, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche. Weil eine Sache, die habe ich euch privat auch noch nicht so wirklich gefragt, aber die stelle ich eigentlich allen anfänglichen jüngeren Künstler, so jung seid ihr auch nicht mehr. aber wieso seid ihr auf diesem gleichen Soundfilm, den auch Base und ich und auch Emma fahren, diesen Boom-Bap-Sound, den Soul, den Funk-Sound. Wie kam es dazu? Was für ein Ereignis gab es in eurem Hip-Hop-Leben, dass ihr gesagt habt, da will ich auf jeden Fall drauf hängen bleiben? Weil man muss ja ehrlich sagen, so richtig im Trend ist das ja jetzt nicht.
Nee, also ich muss sagen, wir sind halt durch, in München gab es damals den WOM, das war so der World of Music, der Laden, wo es halt Platten und CDs gab, und wir sind eigentlich damals, ich weiß gar nicht, wie wir zu unseren ersten Rap-CDs wirklich gekommen sind, aber ich erinnere mich an einen Moment, wo wir eben in dem World of Music waren. Wir waren auch irgendwie 13, 14, die Oma hat was mitgemacht und stand da 3 Stunden mit uns im Laden und wir haben da gedickt und dann war es halt so, dann hat man auf einmal das Nas-Album in der Hand und wir kannten Nas damals noch nicht, haben uns halt vom Cover irgendwie inspirieren lassen, weil es irgendwie nice aussah, und haben uns dann dort im WOM auch diese CD eben angehört, und das hat uns so geflasht, und seitdem sind wir auch auf diesem Film extrem hängen geblieben, was jetzt den Sound angeht. Das ist so, als Mama und Papa haben jetzt alle beide nicht jetzt wirklich Soul gehört. Das war Papa eher Rock'n'Roll und das war eher so die Einflüsse. Aber dann wirklich durch in CD-Läden, Plattenläden, da CDs angehört, sind wir dann auf diesen Hip-Hop-Film gekommen und bis heute auf jeden Fall nach hängen geblieben.
Ja, vor allem auch wirklich der, sag ich mal, der Oldschool-Rap. Ja, also wirklich so die ersten Nas-Alben, die Rakim-Alben. Wir haben, wie der Benjo schon gemeint hat, im WOM dann eben auch geschaut, okay, boah, wer bei einem Nas-Album zum Beispiel, wer hat denn da produziert? Ah, DJ Premier, okay, wer ist das? Okay, checken wir mal das Album von dem aus. Okay, boah, Guru, der Rapper. Und dann hat es so seine Kreise gezogen und sind halt einfach auf diesem Boom-Bap-Sound schon immer hängen geblieben. Klar, umso älter wir jetzt werden, umso mehr spielt der Soul jetzt auch immer mehr eine Rolle in unserem Gehörgang quasi. Aber das kommt auch durch den Boom-Bap-Sound, also durch eben diese Samples, dieses doch Soulige einfach auch im Rap, im Oldschool-Rap, da sind wir einfach hängen geblieben, und das catcht unser Herz, und deswegen bleiben wir dem auch treu.
Ich sag ja auch immer gerne, dass irgendwie meine Art von Rap-Musik oder die Beats, die wir bauen, Soul Brother und die Formation wird so nicht so heißen, wenn wir eben nicht große Soul-Liebhaber wären. Und da gehe ich, frage ich auch gerne mal oder stell das so in den Raum rein, sondern ob man jetzt so Soul und Funkmusik, und Dan hat ja auch gesagt, das ist ja, wenn man jetzt so vielleicht die Underground-Produzenten oder allgemein so oder den Mainstream betrachtet, dass der klassische Soul-Sample jetzt nicht unbedingt das Ding, was Trend ist. Mhm. Aber man sagt so, dass ich benutze ich jetzt die Samples oder die Musik, die da eine Rolle spielt, die ich zerpflücke, einfach nur als Mittel zum Zweck? Oder ist das wirklich die Musik, die ich auch extrem mag, und deswegen versuche ich mit dieser alten Soul-Musik irgendwie was Neues zu schaffen? Also so ist es zum Beispiel bei mir so, ne?
Dass
ich
sage,
so,
bei mir auch.
Das, was ich mache, ist, okay, würde ich sagen, ist Boom-Bap, ist ein Boom-Bap-Beat, aber auch für mich eine Art Neo-Soul, weil ich dann irgendwie da wieder das Recycle, es bleibt aber eben Soul-Musik auf irgendeine Art und Weise, weil man auch ganz klar, ich habe immer den Anspruch, dass man immer raushört, dass es irgendwie auch ein Soul-Sample ist, egal wie stark der zerschnitten wurde.
Ja. Total. Also auch mit den Leuten, mit denen wir auch musizieren, jetzt auch live zum Beispiel. Liebe Grüße auch an Sextine und Ben und die ganze Band. Crew, die auch, wenn sie unseren Gesound gehört haben, gleich gesagt haben, boah, ich fühle den Soul einfach da drin. So, das ist einfach die Basic, die wir da haben. Banjo Dicta auch fleißig. Natürlich seine Soul-Platten gehen auf Flohmärkte und so weiter. Und das geilste Gefühl ist natürlich, wenn du dann im Studio bist, du hörst dir irgendeine Platte an, sag ich mal, vom Stevie Wonder, und auf einmal hörst du den Hit raus, der dich in den 90er Jahren irgendwie krass inspiriert und geflasht hat. Und das ist für uns einfach die Bestätigung, dass Soul im Hip-Hop einfach dazugehört und schon immer ein Teil war.
Ja, auch eine Rolle spielt, ja.
Was ich auch ganz spannend finde, du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr so eine Band im Hintergrund habt. Ich habe hier gesehen, neun Leute.
Yes.
Ist das nicht ein bisschen schwierig manchmal, wenn da so viele Leute mit dran beteiligt sind, sich da zu einigen? Oder wie funktioniert die Arbeit mit so vielen Personen?
Also man muss dazu sagen, es hat sich so, wir haben immer mit Live-Musikern gearbeitet, vor allen Dingen auch live, aber DJ war immer ein fester Bestandteil. Aber so in dem letzten halben, dreiviertel Jahr hat sich das so entwickelt mit der Liveband auch, durch das, dass wir auf der Startklar-EP auch Live-Musiker mit drauf haben oder jetzt auch auf dem Synergie-Album, was kommen wird. Ist zwar ein pures Boom-Bap-Album, aber da auch Musiker mitspielen, und so hat sich dieser Kreis so gebildet. Und unsere Saxophonistin kannte wieder einen anderen Saxophonisten und ist dann mit rein, und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir wirklich, also da muss ich uns auch mal auf die Schulter klopfen, weil wir eigentlich schon zwei verplante Dudes sind. Aber
zum Glück sind wir ja zu zweit.
Aber da in der Sache funktioniert es echt gut. Wir kommunizieren rechtzeitig und frühzeitig. Sascha ist auch Papa geworden, und da muss man das einfach so gut wie es geht frühzeitig kommunizieren. Und dann funktioniert es auch. Gibt's ja mittlerweile auf WhatsApp Umfragen wegen irgendwie Konzerttermine, und dann kann jeder abstimmen und sowas. Also.
Und das Schöne ist vor allem, dass wir echt, das ist auch nicht selbstverständlich, wirklich jeder Bandteil quasi, dass das einfach auch von der Sympathie her passt, ja, dass es vom Charakter her passt, und jedes Mal, wenn wir uns treffen, das ist einfach, da kommt so eine Energie rüber und auch positive Vibes, dass jeder einfach Bock hat, dann auch live zu spielen und auch einen gewissen Anspruch auch hat, natürlich die Dinge auch geil umzusetzen. Und natürlich für uns eine Ehre, dass dann, sag ich mal, 9 Leute insgesamt dann geflasht sind von unserem Sound. Ja, wir zeigen denen ja quasi unsere Songs, die modeln das um, und das ist natürlich dann auch der Mega-Flash, und nur so funktioniert es natürlich dann auch mit den richtigen Leuten.
Also ich auch als Beatmaker habe wirklich viel gelernt, auch von den Live-Musikern. Mhm. Klar, ich habe immer Boom-Bap-Beats gebaut und baue ich immer noch, und klar wird da gepitcht und mal nicht nur ganze Töne, sondern auch irgendwelche Halbtöne, wo dann wirklich, wenn ich dann den Live-Musikern die Beats zeige, die dann sagen, okay, ist nice, Banjo, aber wie sollen wir das auf der Bühne machen? Ich kann hier nicht an meinem Saxophon rumschrauben von Track zu Track, weil das irgendwie gepitcht ist. Ja. Und dadurch habe ich jetzt auch was Beat producen oder irgendwie auch das Ganze halt auf der normalen Note oder auf dem Key zu lassen und dann irgendwie da was draus zu machen, habe ich da auch dazu gelernt. Also man befruchtet sich so gegenseitig.
Und dafür sind sie sehr dankbar dann.
Auf jeden Fall spannend, kenne ich ja selber, wenn man mit Musikern zusammenarbeitet, mein Bruder selber Keyboarder, über viele Jahre immer cool. So, ne, spiel mir mal bitte was ein, oder er hatte Bock mir zu helfen, irgendwie, ey, da gehört doch noch was rein, und dann erinnere ich mich auch genau an solche Situationen, ne, dass man erstmal sagt, so, oh, ich glaube, ich muss erstmal die Samples wieder gerade rücken, damit überhaupt, oder mit Sängerin, die dann irgendwie, das ist einem fast dann schon peinlich, ne, dann kommt da so eine Sängerin, die man irgendwo kennengelernt hat, und dann versucht sie drauf zu singen, und dann sagt sie, ich finde hier gerade den Ton nicht so, obwohl sie ausgebildete Musical-Sängerin ist, und dann das, ach du Scheiße, ja okay, gib mir mal ein bisschen Zeit. Ja, aber das finde ich cool, weil man dann irgendwie da, ja, der Lerneffekt, der da drin ist, man muss nicht immer auf irgendeine SAE gehen oder auf irgendwelche Musikhochschulen gehen, um über Jahre wirklich immer besser zu werden in seiner Kunst oder in seinem Schaffen. Musik zu produzieren und sich da eben auch auszutauschen. Es ist ja nicht nur, dass man freundschaftlich Musik macht, sondern dass man sich auch gegenseitig hilft. Und ich denke mal, eure die Musiker, mit denen ihr zusammenarbeitet, für die ist es dann auch irgendwann mal Neuland gewesen oder immer noch Neuland, dann mit Sample-basierten Leuten zusammenzuarbeiten und das auch wieder einen neuen Effekt ergibt.
Ja, voll. Wir mussten die auch wirklich an den Hip-Hop, weil die kommen auch nicht aus dem Hip-Hop. Also die Saxophonisten kommen eher aus der klassischen Richtung, der Drummer irgendwie aus dem Reggae. Und da mussten wir den auch erstmal so dieses Hip-Hop-Ding, was denn für uns auch als für eine Band wichtig ist, um Hip-Hop zu repräsentieren, dass halt einfach Drums und Bassline unser Leitfaden sind. Und das mussten wir denen auch erstmal nahebringen, weil der Drummer dann natürlich, wie es live auch ist, dann mal mehr anzieht oder auch mal wieder ein bisschen zurückgeht, wo man dann ganz klar sagen muss, auch als MC, hey, also du bist mein Leitfaden, also wenn, leg dir einen Klick auf die Ohren oder so, aber du musst dich straight spielen, weil sonst wird's halt schwierig. Ja. Aber das ist ja schön, dass man da jeder so von jedem sowas lernt und wieder auch das Hip-Hop-Ding da so ein bisschen mit reinbringen können.
Ja, und wir erfüllen uns auch einen Traum damit. Also wir wollten schon immer einfach unseren Sound gern live perfektionieren mit Band. Wenn du dann solche Bands siehst wie The Roots, ja, was uns schon immer krass inspiriert und geflasht hat, oder dann Tribes of Chizzo, die ja auch hier aus München kommen, liebe Grüße, das ist für uns eigentlich das Next Level, wo wir live schon immer hin wollten. Wir lieben es, live zu spielen und da mächtig einzuheizen, und dass wir das natürlich jetzt, diesen Traum verwirklichen können, das ist natürlich einfach bombastisch.
Yes.
Da denke ich nur, so müssen wir nicht lange drüber reden, aber im letzten Stammtisch, glaube ich, Backspin-Stammtisch, da geht es ja auch gerade um im Underground, um wie viel Wert oder wie viel Bedeutung hat das Live-Spielen eben für die Musiker. Und da wird ja auch ganz offen gesagt und ganz deutlich gesagt, gerade für diesen Underground, wo dann nicht diese, wollen wir gar nicht dieses kommerzielle sehen, ne? Wer sagt, wenn ich genug Klickzahlen habe und irgendwie Streaming, brauche ich kein Live-Spiel, habe ich genug Geld, darum geht es ja den Leuten gar nicht. Die wollen ja auch auf die Bühne, die wollen ja auch sich ihrem Publikum präsentieren. Also eigentlich, ne, macht man die Musik für die Person, die man morgens im Spiegel erblickt, aber trotzdem ist man heiß drauf, das anderen Leuten zu zeigen. Und natürlich hat jeder Ego-Ding, wo man sagt, ey, wenn das anderen Leuten freut, dann freut es einen noch umso mehr. So, ne? Dann gerade Familie, klar. Freunde, und die Base wird dann immer größer. Ja. Der Freundeskreis oder die Fangemeinde ist doch, ich glaube, da sagt keiner nein, wenn die Fangemeinde immer größer wird, weil die euren Scheiß lieben, so.
Ja, genau. Ja, wir lieben es einfach so. Das ist eigentlich so unser Ding auch am Rappen, so auch mit Freestylen. Wir sind auch mit Freestylen immer oder groß geworden. Und für uns war es immer wichtig, einfach live zu spielen und live auf der Bühne die Gaudi zu haben, ob die Leute uns feiern oder nicht. Aber wir hatten halt dann immer den Spaß und so. Ja. Und weil wir haben mittlerweile auch über 200 Konzerte auf dem Buckel. Aber wir sind immer noch hungrig und das ist für uns auch als Künstler irgendwie ganz wichtig, weil wir es so auch schaffen, mit den Songs abzuschließen. Also das heißt im Studio, wenn die Studioproduktion fertig ist, dann können wir schon mal einen Schlussstrich ziehen, und wenn dann noch die Bandsache auch noch, wir dann auf der Bühne stehen und die Songs performen können, dann ist da auch so irgendwie so ein Abschluss, so ein bisschen von den Songs auch da.
Und dann ist das Ding komplett und einfach das Feedback auch live. Ja, also da kann ein Post von uns so viel Likes haben. Ich freue mich über jeden Like, ganz klar, aber wenn ich 100 bis, keine Ahnung, 500 Hände oben sehe, das schafft kein Like oder kein Kommentar. Das ist einfach das beste Feedback, was du als Musiker kriegen kannst. Und deswegen machen wir das. Wir haben früher sogar einfach Tracks gemacht. Wir haben sie nicht mal aufgenommen, sondern wir haben die Tracks geschrieben, um sie dann live zu spielen. Yes, also es gibt viele Tracks, die null aufgenommen sind, die findest du nirgendwo außer in unserem Kopf, aber dann werden sie halt einfach nur live performt. Das waren so Live-Bretter, und das lieben wir von Anfang an, einfach live die Bühne zu rocken. Und natürlich, der Zwillingseffekt ist immer ganz geil.
Wenn ein paar hundert Leute dann auch noch Zugabe rufen, dann ist es noch besser.
Ja, dann ist noch geiler.
Voll. Auf jeden Fall.
Der Zweig ist bekannt, dass wir halbe
Stunde überziehen. Die Herangehensweise, wenn ich, ganz weit zurück, ne, in meinen Anfangsjahre, da wo man sich als Band formiert hat, Ende der 80er, 90er oder so, da hat man gar nicht dran gedacht, irgendwie einen Release zu haben auf Vinyls oder keine Ahnung was zu veröffentlichen. Da sagt man irgendwie, ey, wir machen jetzt ein paar Songs für die nächste Jam. So, zieht man durch Deutschland und sagt, ja, wir haben ja 5 bis 20 Songs im Gepäck, und auf der Jam, wenn wir gebucht werden, was heißt nicht mal gebucht, hieß das denn ja, ne? Also wenn man eingeladen wurde auf eine Jam, die Stage zu rocken mit ein paar anderen Bands, und dann sagt, ey, dafür haben wir ein paar Songs geschrieben oder produziert. So, ne? Da ging es tatsächlich nicht um so. Und da denke ich mal, da ist der Spaß auch extrem verwurzelt.
Total.
Dan, wollen wir mal eine Zugabe spielen oder was wollen wir machen?
Yes, yes.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht können die Jungs ja den Song selbst ankündigen, weil wir haben etwas mega Exklusives bekommen für die heutige Backspin Love and Hate mit einem Producer, der bei uns ein ziemlich alter Bekannter ist, Bass und ich. Wir kennen ihn sehr gut, Rockwell aus München. Also quasi bei euch auch aus dem Süden, unser Homeboy. Der hat mit euch einen Song zusammen gemacht, und der soll aber nicht nur auf den Live-Bühnen präsentiert werden, sondern auch auf eurer nächsten Platte, richtig?
Yes, yes. Also dieses Jahr, wir droppen es jetzt einfach mal, gibt es noch ein Album von uns auf Vinyl, das erste Mal auf Vinyl. Für uns ist das unglaublich, dass wir uns diesen Traum auch verwirklichen konnten, ja, und haben da mit mehreren Produzenten zusammengearbeitet, unter anderem auch mit euch beiden.
Eine Ehre.
Und Rockwell natürlich auch am Start. Der Song heißt Höchste Zeit und jetzt ganz exklusiv für yes, euch.
Sperrt die Lausche auf.
Genau, und der Song heißt Höchste Zeit, der Zweig und Rockwell. Ja, die Kombo kann auf jeden Fall nur einschlagen. Ja, und den Song gibt's jetzt und danach geht's weiter. Richtig? Bags for Love and Hate. Ich hoffe, ihr habt noch Bock. Der Zweig in the House, Emma, Bass, 12 Finger Dan. Also bis gleich.
So, wir sind zurück bei Backspin Love and Hate und der liebe Bass bringt ja ab und zu mal so ein paar Themen mit, die er so auf Social Media findet. Und genau sowas haben wir heute auch wieder dabei. Zwar kommt das Zitat von Adrian Young. Bass, was hast du da rausgesucht?
Ja, Adrian Young hat eine Weile seinen Account geflutet mit ein paar Quotes und er hat so ein Recording Tip of the Day. Stop making 10 beats in a day, just make one dope one. nicht einfach nur belanglos Beats bauen, einen nach dem anderen, sondern macht einfach einen richtig coolen, mit dem man zufrieden ist und nicht keine Fließbandarbeit, sagt er. Wir haben ja hier Gäste heute, der Zweig ist da aus dem Süden der Republik. Banjo am Beats basteln. Was hältst du denn davon? So ein Recording-Tipp von Adrian Young. Also wir bauen ja selber Beats, ich und Dan. Ja. Aber ihr zuerst, komm.
Ja, also es ist natürlich, gibt's natürlich auch zwei Seiten so irgendwie davon. Aber ich gebe ihm da schon recht. Also ich nehme mir ja auch Zeit, um ein schönes Sample mir von der Platte zu diggen und höre dann auch intensiv die Platte. Und wenn ich dann dieses Sample habe, was mich wirklich auch flasht, dann nehme ich mir wirklich auch die Zeit, daran zu arbeiten und es auch auszuarbeiten. Also, dass es dann zum Schluss hin auch ein doper Beat wird. Natürlich gibt's welche Sachen, wo du anfängst und vielleicht dann der Faden irgendwie dann doch nicht so da ist. Aber lieber nehme ich mir Zeit beim Sample-Diggen und suche mir das Sample, was mich wirklich flasht und ich sage, okay, daran kann ich jetzt wirklich arbeiten und auch aufbauen.
Das Ganze könnte man ja auch umschreiben. Also nicht, dass man stop making 10 beats, sondern stop making 10 rhymes. Macht einen guten. Also ob es ein Rapper ist oder ein Beatbauer. So, ne? Das wäre ja egal. Richtig, da würde ich da frage ich mich auch manchmal bei Leuten, also wie weit fortgeschritten jemand ist. Ja, wir machen nur noch Musik, wenn das ein konkretes Ziel, oder hat man auch so Training Days, so als Beispiel. Oder man baut ja auch manchmal einfach Beats so vor sich hin und einfach auch so Übung, ne, dass man so die Routine, Fingerfertigkeit bleibt so bestehen und irgendwann ploppt dann irgendwie die Mega-Idee aus denen. Da wäre ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, sondern man sagt, man baut einfach so ein bisschen Beats und dann boing, der sechste Beat an dem Tag, das war die richtige Keule. Hat ja auch mit Stimmung, und alles so, wie der Tag verlaufen ist, irgendwie, wie man ins Studio geht oder zu Hause sitzt und so, ne, hat ja auch damit zu tun.
Ja, der Kern dieser Aussage ist ja ganz klar Qualität statt Quantität, aber das suggeriert auch so ein bisschen, als ob, wenn man 10 Beats am Tag macht, die auch alle irgendwie schlecht sein müssen, also wenn man so länger drüber nachdenkt, vielleicht kann es auch sein, dass man 10 Beats oder 20 Beats am Tag baut und jeder davon ist ein Banger, also ich finde so, das zu verallgemeinern, nur weil man viele Beats an einem Tag baut, dass die alle schlecht sein müssen, muss nicht unbedingt sein. Es kann natürlich sein, dass du sehr, sehr viel Erfahrung hast als Beatmaker, dass du genau weißt, welche Samples gut funktionieren. Ich zum Beispiel habe mir über die Jahre auch immer so einen sehr speziellen Ordner bei mir angelegt, wo ich weiß, das sind alles einfach Banger, die habe ich immer in der Hinterhand. Da muss ich jetzt noch kein Beat für bauen, aber wenn dann immer mal eine Anfrage kommt, dann weiß ich schon genau, an welche Quelle ich mich dann ranhängen muss.
Sehr gut.
Kann man natürlich dann auch mal 10 Banger an einem Tag bauen. So. Also
hier kommt die Anfrage.
So ganz stimme ich dem nicht zu 100% zu, aber klar, logisch. Ey, lieber einer, der richtig reinhaut, anstatt 10 Beats, die du dann eher wegskippst.
Ist das auch adressiert? Also, weiß ich nicht, ich beschäftige mich damit inzwischen viel weniger, aber es gibt ja sehr viele Beatmaker-Seiten im Internet, wo du Beats kaufen kannst für schmales Geld als Beispiel, wo da Leute ihr Business mitmachen. Ja. Und da gibt es ja schon einige, die einfach ein Beat nach dem anderen rausknallen, wo man denkt, deine letzten 100 Beats, okay, sind zwar unterschiedlich, klingen jetzt nicht alle gleich, weil es irgendwie ein Style ist, sondern weil da wirklich nicht viel Veränderung drin ist, so, ne? Und dann und da dann die Zeit für zu verwenden oder zu verschwenden vielleicht, da wäre ich dann auch eher bei Adrian Young zu sagen, ey, dann arbeite doch diesen Beat, lass ihn nicht einfach sein, sondern dann versuch doch noch ein bisschen mehr was draus zu machen, was rauszuholen, mit den Samples mehr zu spielen, was einzuspielen, ein bisschen mehr mit Breaks arbeiten. Das ist auf noch ein bisschen interessanterer, also die Zeit einfach zu verwenden, um den Beat noch mehr auszugestalten.
Mich würde mal interessieren, Jungs, wie ist das denn bei euch, wenn ihr so in so eine Produktion reingeht? Habt ihr dann immer Beats auf Lager oder so einen Stack mit Platten, wo ihr sagt, da ist heute Digging-Tag und ich höre mir mal alles durch und dann schreibe ich mir das auf oder ich mache so ein paar Beat-Skizzen, dann lege ich die demjenigen vor, dann flex der andere drüber. Ich weiß nicht, wie ist da so eure, habt ihr überhaupt so eine ganz klassische Herangehensweise?
Klar, die hat er, der Banjo.
Ja, also es ist so, dass ich eigentlich, also ich baue die Beats und natürlich dann auch im gleichen Zug zum Beatbauen entsteht dann auch mal eine Songidee, aber mal auch nicht. Und es ist schon so, dass erst die Beats stehen. Wir haben jetzt da keine bestimmten, die wir uns rauspicken, sondern oft ist dann so, Sascha und ich treffen uns seit über 10 Jahren jeden Mittwoch im Studio und da werden einfach die aktuellsten Beats gehört, auch die aktuellsten Themen irgendwie ausgetauscht und dann ist es oft so, dass wir einen Beat hören und sagen, okay, nice, ich habe da eine Idee oder Flexinger sagt gleich, boah, mir fallen gleich die ersten 2, 3, 4 Zeilen ein und dann ist es eher so aus einem Flash heraus wirklich bei uns.
Ja.
Klar, haben wir ein paar Sachen auch auf der Seite, aber oft ist es oder meistens ist es dann relativ aus dem Flash heraus, aus der Listening-Session entsteht dann was.
Also es ist echt oft so, dass wir uns eben dann mittwochs treffen und dann, klar, dann erstmal ein bisschen quatschen, wie war der Tag und dann geh ich zum Beispiel ans Plattenregal und sag, hey Bro, jetzt zieh ich mal eine raus und da suchen wir uns jetzt ein Sample und dann entsteht da einfach ein Flash und dann auf einmal ist wieder ein geiles Sample dabei und dann baut der Banjo aus dem Sample dann den nächsten Boom-Bap-Classic und ich hocke im Background und fange dann vielleicht schon an, die ersten Rhymes zu schreiben.
Oder so.
Ja. Und das sind dann so produktive Sessions, dass man dann oft ja ein Beat am Abend und dann steht schon der erste 16er, nächsten Mittwoch, dann der zweite 16er und dann ist der nächste Track schon wieder am Start. Also und wir haben, der Banjo hat so viele Beats zur Seite, also da können wir, glaube ich, die nächsten 5, 6 Jahre versorgt mit nicen Stuff und Beats. Da kommen wir mit dem Schreiben gar nicht hinterher, aber die Herangehensweise ist meistens schon so Platte und dann wird sich ein geiles Sample gedickt und dann wird es ausgebaut.
Ist ja schon cool, dass das quasi wie so ein Ritual ist, so der Mittwoch, wo ihr euch trefft. Ne? Also ne, das ist ja, ihr habt euer Berufsleben so, womit das Geld verdient wird und ob das mal Musik irgendwo Geld fließt oder nicht, erstmal sei dahingestellt, aber das ist ja mehr oder weniger dann das Hobby oder die Verwirklichung, die Leidenschaft, die man verwirklicht und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man so mittwochs hat. Ich weiß gar nicht, ob Banjo so zu Hause oder irgendwo noch ein bisschen an Beats rumschraubt, einfach ein bisschen was ausprobiert und oder noch zu Hause, denn bevor man ins Studio geht, schreibt man ja auch mal ein paar Zeilen auf oder man ist im Tag irgendwie im Tagesgeschehen und sagt, ey, da ist eine geile Line, die versucht man sich ja auch nicht zu merken, dann die schreibt man sich ja meistens auf oder spricht sie in irgendeinen Rekorder rein oder so.
Ja. Aber ich
Banjo, eine Frage an dich, von einem Beatmaker zum anderen, sorry, wenn ich da reingrätsche, aber womit produzierst du? Vielleicht interessiert es ja auch andere Producer, womit du deine Soulful Boom Bap Banger baust.
Ja, also bei mir ist so, ich mach's wirklich mit der Maschine, mit Native, mit der Einser-Maschine noch, wo ich auf meinem alten Laptop noch die erste Software und noch den ersten Controller habe und genieße da immer wieder auch die Slice-Funktionen oder wie ich es mir dann auch rausschneiden kann. Bei mir ist trotzdem, was Sample angeht, immer weniger ist mehr, aber mit Native wird, sag ich mal, die Grundlage vom Beat gebaut mit der Maschine und dann geht's halt weiter ins Cubase, wo dann eben noch an den Sounds auch nochmal gefeilt wird und auch die Vocals dann aufgenommen werden. Ihr seid ja da noch ein bisschen noch klassischer unterwegs auch. Oder mit MPC, was SP habt ihr auch noch, oder?
Ja, genau. Ah, ja, wobei wir sind ja auch so ein bisschen auch im Hybrid-Modus unterwegs. Ja, schön, also wenn wir so die Songs finalisen, dann wollen wir auch so ein bisschen die digitalen Vorzüge jetzt nicht vermissen. Geht ja auch wesentlich schneller. Aber klar, die Produktion und so, das läuft auf jeden Fall bei uns alles noch so sehr auf 1989, 90, 91 Style ab.
Geil. Stark. So muss das.
Das hört man aber auch wirklich,
voll.
Muss man sagen. Also wir haben uns die Soul Brother Sachen alle die auf Spotify da sind, haben wir uns wirklich alle von den ersten bis jetzt reingezogen
und gesuchtet.
Und man hört einfach diesen diesen Vibe, diesen MPC-Vibe, den wir natürlich auch extrem fühlen.
Ja, der catcht uns natürlich auch. Und mit wem ihr da natürlich auch schon zusammengearbeitet habt, so mit den Soul Brother Alben, das ist natürlich für uns einfach der Mega-Flash, da eben mit euch jetzt heute in dem Podcast zu sein oder dass ihr natürlich auf unserem Album dann auch vertreten seid. Also da auf jeden Fall ein dickes One Love an der Stelle.
Wow, vielen Dank. Aber jetzt hört mal auf, sonst werden wir noch rot hier. Dass die Hörer das nicht sehen können.
Ich wollte gerade sagen, nach so viel Lob wollen wir mal wieder ein bisschen Musik hören vielleicht. Dan, was hast du denn rausgesucht hier?
Ja, sehr gerne. In dem Fall hat Bass hier schon einen vorgelegt und zwar von einem Duo aus der Hip-Hop-History, wo wir uns, glaube ich, alle einstimmig sagen können, dass die beiden absolute Legenden sind. Eric B. und Rakim, das absolute Classic-Duo aus Long Island, aus ihrem Don't Sweat the Technique-Album im Jahr 1992, jetzt auch schon über 30 Jahre her. Das ist ein richtig geiler Album. Da gibt es nämlich einen Song, da hat sich Bass rausgeholt. Keep the Beat heißt das Ding, weil wir jetzt gerade im Beatmaker-Modus sind.
Das
also
passt.
Behaltet das dabei, macht nach der gleichen Formel eure Beats, samplet weiterhin, auch wenn es nicht immer ganz so einfach ist heutzutage mit dem Clearance und da gepackt zu werden von den Rechtsanwälten und so weiter und so fort. Aber egal, wir machen trotzdem weiter. Und das ist jetzt unser nächster Song. Viel Spaß mit Eric B. und Rakim. Und dann sind wir back in business gleich hier bei Vax mit Love and Hate mit der Zweig, Emma und Boogie. Down, Bass und auch mit mir, Two Finger Dan. Also stay tuned.
Wir sind zurück bei Vax mit Love and Hate. Heute mit den Zweien von der Zweig. Wie immer, Dan, Boogie Down Bass und mir. Und wir haben jetzt ein Thema mitgebracht. Es überrascht mich ja fast schon immer, dass hier die zwei oder der alte Herr hier solche jungen Themen ausgräbt. Und zwar wollen wir ein bisschen über AI sprechen, was ja gerade in sehr viel verschiedenen Bereichen immer wieder so ein bisschen Diskussion auslöst. Also von Deepfakes, die irgendwelche politischen Sachen ins Internet verbreiten. Und jetzt betrifft das eben auch so ein bisschen die Musik. Denn es gab einen AI-erstellten Jay-Z-Verse, der ja gruseligerweise sehr, sehr echt klang. Was ist denn eure Position dazu? Erzählt mal.
Also, soll ich jetzt mal was dazu sagen vielleicht?
Achso, ja,
gerne.
Bass.
Nein, alles gut. AI, Artificial Intelligence. Intelligence, ja. Künstliche Intelligenz finde ich voll krass. Ich fand es auch sehr, sehr spooky, als ich, wir hören ja gleich rein, oder die können ja auch alle Hörer dieses Podcasts dann ja auch nachhören und findet sich ja auch bei YouTube der Verse von Jay-Z, wenn man den so hört und man diesen Text von Ambrosia for Heads liest, wo es darum um diese künstliche Intelligenz gibt, die so programmiert wurde, dass sie eben so klingt, so float, vom Rhythmus her, vom Style her, Stimmfarbe, wo man denkt so, Leute, ihr verarscht mich. Das ist irgendwie hier so ein 1. April, also das Ding ist ja vom 1. April übrigens so, also ne, so April-Scherz-Style oder keine Ahnung, Prank-mäßiger Scherz von wem auch immer. Aber ich glaube schon, dass es echt ist und die AI klingt eben so wie Jay-Z und das ist schon, weiß ich nicht. Also da gibt es ja schon ein paar Aufrufe. Jay-Zs langjährige Techniker, Tontechniker, Young Guru, schlug ja Alarm. Das wird ja auch in diesem Artikel so ein bisschen angeschrieben, dass es da unbedingt was passieren muss, wenn das weiter Früchte trägt und die künstliche Intelligenz sozusagen oder dass das die Kunst, die ganze Kunstwelt quasi oder Musikwelt könnte da absolut in Frage gestellt werden, wenn das immer weiter Wellen vorantreibt.
Also ich habe auch erstmal an so einen April-Scherz gedacht, aber dann habe ich im Vorfeld auch schon andere KI-Voices gehört, so zum Beispiel Donald Trump oder Joe Biden, die haben sich ja auch irgendwie, auf YouTube findet man auch so ein Video oder so kurze Auszüge aus Videos, wie die beiden sich irgendwie gegenseitig dissen, was halt dann auch mit dieser künstlichen Intelligenz erschaffen wurde. Also ich glaube schon, dass das ziemlich nicht authentisch ist, aber das könnte schon auf jeden Fall passen. Also das würde ich der Technik momentan heute auch schon zutrauen. Und ich persönlich habe dann auch gleich geschaut, wo man diese Voice-Effekte bekommen kann, weil ich wollte mir noch gleich einen Jay-Z-Shoutout für unsere Radio-Station ein bisschen faken und die Leute mal so ein bisschen reinlegen. So, ey Leute, Jay-Z ist auch bei Backspin FM, hat uns noch keinen Shout gemacht. Aber ich bin noch nicht so wirklich da drauf gekommen. Ich habe zwar ein, zwei Seiten gefunden, wo man so ein paar Presets hat, aber Jay-Z ist da noch nicht dabei. Noch nicht, oder vielleicht kommt's gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das entstanden ist. Also wie, mit welchen Tools und mit welchen Algorithmen.
Das weiß man ja auch nicht, ne? Also es in dem Artikel von Ambrosia vorher steht auch, dass das eine große Herausforderung wird oder eine große Herausforderung ist, eben hatte ich ja schon ein bisschen angerissen, kreative Werke zu schützen oder das Schützen dieser kreativen Werke wird ja dann eben noch komplexer. Wie wäre das für euch? Ihr seid Zwillinge, so ihr habt eine ähnliche Stimmfarbe. Ja. Ihr seid eineiig, so wenn man euch ja sieht. So.
Ja. Yes, yes.
Ihr seid euch ja auch zum Verwechseln ähnlich, hoffentlich eure Freundinnen, Frauen und Familienverwandte verwechselt euch nicht. Ihr rappt ja beide.
Ja.
Wie schwer ist es euch erstmal in der Hinsicht? Und ihr seid ja nicht eure gegenseitige KI, aber wie schwer ist es zum Beispiel bei euch, dass jemand euch so verwechselt? Das passiert dann mit Sicherheit schon. Also nicht nur rein optisch, sondern eben so auch am Mikrofon oder so, wer rappt denn von beiden? Muss ich dann auch mal so, oh scheiße, okay, rechts sitzt von mir der und der und der. Ja, wird uns ja auch passieren, gerade Leute, die euch gar nicht so gut persönlich kennen.
Genau. Ja, also ich würde sagen, so bei den bekannten Leuten, die uns jetzt eben auch vielleicht soundtechnisch schon länger verfolgen, die checken das schon. So, wer ist Banjo, wer ist Flexinger? Aber ich würde es mal sagen, für einen neuen Hörer ist es wirklich schwierig. Also wenn ich einen Arbeitskollegen zum Beispiel meinen neuen Track vorstelle, so und dann kommt der erste Part zum Beispiel vom Banjo, dann kommt mein Part und dann sagt er, ja, okay, und wann kommt jetzt jemand anders noch, der rappt? So, er hätte wirklich gedacht, es ist halt wirklich eine Person. Aber umso öfter man es hört, natürlich checkt man es dann schon. Aber die Stimmfarbe,
das ist ja diese Artikulation, ein bisschen doch die Stimmfarbe und so. Wie sehr erschreckt es euch, nochmal zurück zu dem Thema, mit dieser AI, wo du sagst, so, boah, ey, das ist... Ne, wenn jetzt Profimusiker oder die davon leben, sagen sie, ich bin bald arbeitslos, weil mein Job erledigt bald nur noch die künstliche Intelligenz.
Also wir müssen ganz ehrlich sagen, ich habe das heute erst das erste Mal so mitbekommen, dass es überhaupt sowas jetzt gibt und sowas möglich ist. Also ich habe das schon mitbekommen, dass man irgendwie über eine Intelligenz jetzt Songs schreiben kann oder sowas, nur mit Schlagwörtern.
Was auch schon krass ist.
Was auch schon heftig ist, weil ja die eigene Kreativität und auch das eigene Werk ja dann irgendwie gar keine Rolle mehr spielt. Ich find's jetzt krass, wo ich das mitbekommen habe, dass ich jetzt irgendwann sagen kann, okay, ich mache ein Feature mit Jay-Z, aber das ist ja die Intelligenz, aber die hört sich an wie Jay-Z und alle Leute denken, oh, der Banjo und Flexinger haben jetzt ein Feature mit Jay-Z. Also das ist für mich erschreckend,
ja, total.
Ohne dass es ein Jay-Z erfährt oder so, dass man da oder auch klar oder Remixe oder irgendwas machen kann. Also da bin ich schon auch schockiert und schon erschreckend.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, dass Emma, es nicht so groß ist. Frag mal Emma, wenn du oder du bist ne, als du bist, wie wir immer wieder hören, sehr viel unterwegs auf Konzerten, Live-Konzerten. Also wir wollen ja nicht hoffen, dass irgendwann da irgendwie nur so eine, keine Ahnung, so ein Roboter steht und irgendwie so flext wie ein Jay-Z oder so. aber wie sehr, oder auch an uns alle gestellt die Frage, wie sehr feiern wir Musik, wo wir wissen, das ist im Prinzip künstlich erstellt, klingt vielleicht irgendwie cool und oder klingt wie irgendjemand, den wir mögen oder schon aus der Vergangenheit kennen oder wie Superstars. Aber also mir würde es tatsächlich im Moment echt schwer fallen, auch wenn das irgendwie cool rüberkommt oder gut gemacht ist, das irgendwie so zu feiern, weil irgendwie doch irgendeine so eine emotionale Bindung zu sowas aufzubauen mir echt schwerer fallen würde, vermutlich als so einem wirklichen Künstler.
Ich lass mal da einen Vortritt.
Warte, ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich einfach nur sage, Musik, die mit künstlicher Intelligenz geschaffen wurde, fehlt der Soul.
Ja,
Punkt. Auf jeden Mic Drop.
Aber das ist halt die Frage.
Tschüss, bis morgen.
Das ist halt die Frage, so hättest du es erkannt, wenn es nicht dagestanden hätte, dass das AI-mäßig erstellt wurde. So. Also
Ich hätte das niemals erkannt. Ich hätte das niemals erkannt.
Es geht ja, eher darum, um diesen ganzen Schaffungsprozess. Weißt du, wenn du etwas eintippst und dann macht so eine künstliche Intelligenz das alles für dich, das ist, glaube ich, nicht der Weg, wie wir an Musikproduktion herangehen oder generell an Songs schreibst. So.
Nee, voll nicht. So. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich die Leute selber erkennen würden. Also klar ist der Entstehungsprozess dann irgendwie, fehlt der Soul, aber wenn du es am Ende nicht hörst, ist die Frage, ist es relevant? Also ich habe lustigerweise heute nämlich, glaube ich, bin ich zweimal über den gleichen Artikel von irgendeinem Musikmagazin. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, welches es war. Ich weiß nicht, ob es Diffus war. Ich glaube, Diffus war es nicht, aber irgendein anderes Magazin, wo nämlich jemand das Statement gedroppt hat, dass die, also wenn jetzt rauskommen würde, dass so, der hat am Beispiel von Kanye gesagt, dass die Kanye-Songs gar nicht von Kanye selber erstellt worden wären, sondern eben von einer KI, von einer AI. Dass es die Songs nicht weniger zu Hits machen würde, weil die Songs trotzdem Banger sind, scheißegal, wer am Ende dahinter steht.
Das habe ich gelesen, genau. Da ging es darum, warum soll man das nicht mögen, nur weil es jetzt von einer KI ist, so, oder von einer AI.
So. Also mich hat das dann auch, weil ich war so, wo ich ja dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht habe, gerade bei Kanye ist es ja auch so oft, dass solche Songs ja auch gar nicht unbedingt von ihm, sondern in so riesen Songwriting-Camps, wo irgendwie 20 Leute da sitzen und der eine hat nur das eine gemacht. Und also ne, es ist ja schon ganz oft so, dass inzwischen Songs gar nicht mehr nur von dieser einen Person kommen, sondern halt schon mit zumindest mehreren Personen erstellt werden. Und jetzt ist halt eben der nächste Schritt so, okay, jetzt sitzt da kein Team mehr dahinter, was zusammen an diesem Hit arbeitet, sondern halt eben, ja, die Technik. Aber ja, es ist ja schon länger nicht mehr so, dass wenn wir einen Song von einem Interpreten hören, dass das unbedingt von dieser einen Person kommt. Aber ich habe da auch noch, also ich habe da noch nicht, es fühlt sich auf jeden Fall falsch an, aber...
Das ist halt extrem, es wird ja sehr viel auf den Schutz der kreativen Werke hingewiesen, in diesem Artikel.
Voll, das
oder
ist
wie,
ein Punkt,
wie können sich die Künstler oder wie können sich die Rapper oder Sänger, wer auch immer, der da imitiert wird, gegen schützen? Also du könntest ja auch einen Song machen mit der Stimme, jetzt bleiben wir mal bei Jay-Z und du denkst, es ist Jay-Z und der lässt sich aus gegen, keine Ahnung, also da geht's schon dann hart, wo, keine Ahnung, wir reden jetzt nicht von dem Beef-Song, sondern der irgendwie irgendwas sagt, wo du für einen Knast gehen würdest, so. Und sagst so, ja, das hast du doch gesagt, wir haben doch hier den Mitschnitt, so, oder wir haben doch den Song, was schreibst du da für komische Songs? Das kann doch nicht sein, ja, das war ich nicht, das war eine künstliche Intelligenz, da werde ich betrogen oder so, wie auch immer so. Und da frage ich mich, wie weit dann irgendwie es irgendwo entweder Gesetze geändert werden müssen, dass sowas verboten wird oder dass die Leistungsschutz oder das künstlerische Werk, da hatte ich vorhin schon mal angerissen, kann man jetzt so die Stimmfarbe, den Flow, die Rhyme-Technik, wenn wir wieder bei Rap sind, kann man das irgendwann oder sollte man da hingehen, dass man das patentieren lassen kann oder schützen lassen kann? Ja. Und dann wird es aber auch schon wieder schwierig, wenn man so ne, die Eigenarten des Künstlers, wie er rappt, wie er schreibt, wie er klingt, gerade wie er klingt, das zu schützen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da müssen ganz andere Hebel in Bewegung gesetzt werden, um vielleicht sowas zu verhindern.
Ja, also ich finde auch, eine KI hat einfach, finde ich, in der Musik nichts zu tun. Also da geht's um Emotionen, die wir vermitteln wollen, um Erfahrungen, die du irgendwie mitgibst. Ja, und wenn das von einer künstlichen Intelligenz irgendwie gedroppt wird, also mich hat das schon, wir haben erst letztens in den Audenstudios drüber geredet, dass eben eine künstliche Intelligenz jetzt den Text schreibt. Ja, so dann, da fehlt mir schon so der Soul, ja, und das Herz
und der Prozess.
Und der Prozess. Und jetzt auch noch, dass die künstliche Intelligenz die Stimmen, die Flows nachmacht, das macht mir wirklich Angst. Und da muss auf jeden Fall was gemacht werden, dass da echt Künstler geschützt werden, weil das kann böse enden, finde ich. Also ist übel.
Klar gibt es auch Songwriter, wie du auch, Emma, gesagt hast, dass natürlich das über mehrere Leute auch gehen kann. Aber ich finde, okay, das sind natürlich auch die Kreativschaffenden, die für andere Songs schreiben und da natürlich auch ihr Brot verdienen. Wenn natürlich eine künstliche Intelligenz das macht, dann sind die vielleicht auch wieder eher mal dran und sagen, scheiße, ich als Songwriter bin jetzt irgendwie ein bisschen hinten dran, weil jetzt diese Intelligenz ja diese Texte schreibt, die vielleicht gerade gefragt sind bei den Künstlern, mit denen man arbeitet. Ja, ja. Ah, schwierig.
Ja, nicht leicht, aber man finde es immer interessant, wenn es trotzdem immer wieder so aufploppt. Oder es wird mit Sicherheit alles, was künstliche Intelligenz angeht, wir haben ja auch theoretisch haben wir noch ein, zwei andere Themen, die das anreißen würden, wo man wir vielleicht nicht heute, aber beim nächsten Mal Love and Hate irgendwie auch drüber reden werden, weil das wird immer mehr werden, gerade bei Beatdiggin auch, da gibt es ja auch ein tolles Thema. Aber es wird schon schwierig, weil ne, das, da verschwimmen viele Grenzen und die Arbeit der menschlichen Künstler, okay, die KI zu programmieren, da sitzen ja auch. Also irgendwann hoffentlich, die KI programmiert sich irgendwann selber, das wäre schon dann noch schräger.
Ja.
Aber dieser, irgendwo ist es dann ja auch ein Schaffensprozess. Ich bin dann so ein, auch irgendwo mein Technik-Nerd. Also Dan, wir müssen da irgendwie mal hinterher recherchieren. Mich würde es schon mal interessieren, so ein Algorithmus
versteckt. Das wird noch das ein oder andere Thema auf jeden Fall sein hier bei unserem Podcast. Aber ich würde sagen, da wir nicht mehr ganz so viel Zeit auf der Uhr haben, würde ich vorschlagen, lass uns mal diesen AI-Verse jetzt für alle Hörer einmal abfeuern. Und ich glaube, danach habt ihr noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, oder? Müssen wir noch drüber reden, oder?
Gibt's ja gar nicht.
Ja, deswegen. Also, ab geht's, Jay-Z, AI oder doch nicht oder Fake, whatever. Macht euch euer eigenes Urteil. Bis gleich.
So, wir sind zurück bei Backspin Love and Hate auf der Zielgeraden und Base und ich haben wie immer ein bisschen was vorbereitet. Diesmal haben wir ja die Hausaufgaben vom Chef persönlich aufbekommen, von Nico. Der hat uns das letzte Mal zwei Songs mitgegeben. Mal schauen, wie gut das funktioniert hat. Ich weiß gar nicht, Base, willst du einfach mal anfangen mit dem Song, den Nico dir mitgegeben hat?
Ja, Nico, wir haben ja gesagt, Nico, pick doch einfach mal Songs aus Emmas Playlist und andersrum auch aus meiner Playlist für dich. Und hat er sich von Brown Eyes White Boy den Song Icarus rausgepickt, den ich mir sehr oft angehört habe, obwohl, wenn ich ihn im Normalfall tatsächlich... hätte ich ihn gehört, eine Minute, zwei Minuten, hätte ich gesagt, es tut mir leid, ich bin nicht kein großer Autotune-Fan. So. Ich meine, Emma, du kennst den Song. So ein typischer Singer ist ja eigentlich auch so ein mehr gesungen, also irgendwie dann eher so ein phrasenhaftig gerapptes Singen und keine Ahnung, wie man das nennen mag. Also viele würden es vielleicht sogar als Rappen verkaufen, aber eher so ein gesungenes Rappen. Ich würde ganz klar sagen, es ist eher so ein Singer, so ein gesungener Song im Singer-Songwriter-Stil sogar schon fast. Mit sehr viel Autotune. Ich will auch gar nicht hier den großen Hate oder so loswerden. Ich finde, er hat eine coole Message, sehr tiefgründig eigentlich mit dem Song. Das gefällt mir eigentlich auch mit diesem Piano-Look und diesen Piano-Riffs, die gespielt werden. Es ist nicht ganz so mein Ambiente, so wo ich mich richtig wohlfühle, aber ich kann mich da trotzdem hineinversetzen. Aber das, mit diesem Autotune finde ich zum Beispiel, passiert nicht häufig, aber es da finde ich sehr verwischt die Stimme so stark, so dass ich der dem Text, ne, deutsch gerappter oder deutsch gesungener Text, den ich gar nicht verfolgen kann. So, das so, normalerweise klicke ich dann immer sofort weg, so, boah, nee, ist nicht echt nicht mein Fall, so.
Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass der dir bestimmt nicht gefallen wird. Also ich meine, ja, ich habe ihn ja nicht rausgesucht. Ich weiß nicht, warum Nico rausgesucht hat, aber ich weiß, warum ich ihn in meine Playlist getan habe. Und also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Das hat sehr wenig mit Rap am Ende zu tun. Aber ich meine, es ist auch nur ein sehr junger Künstler. Ich hatte ja das letzte Mal schon ein bisschen gesagt, so, ne, der hat mit 13 irgendwie angefangen, mit 13 seinen ersten Peak gehabt. Ja, ich fand es einfach sehr herzzerreißend, diesen Song.
Ja, also sehr
melancholische,
tief, genau. Ja, auf jeden Fall schwermütig, sehr tief, sehr berührend auf irgendeine Art und Weise. Also die Leute, die diese Musik dann auch in der Richtung mögen oder in seinem Alter sind, da hat auf jeden Fall eine große Fanbase mit diesem Song, hundertprozentig.
Ja, ja, ich habe ja von Nico aus seiner Playlist Dezember MC mit dem Song Bekenntnis mitbekommen. Und ich muss sagen, mir hat vor allem der Beat hier sehr, sehr doll gefallen. Ich habe dann noch so ein bisschen weiter recherchiert und gesehen, dass der ja auch ein leidenschaftlicher Skater ist. Und ich mag immer diese Verbindung zwischen Hip-Hop und Skaten sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, inhaltlich fand ich den Song so ein bisschen, ja... Das hat mir jetzt gar nicht so viel mitgegeben, aber wie gesagt, die Beats, also der Beat hat mir sehr gut gefallen. Und ich werde wahrscheinlich mir mal noch ein paar andere Songs von ihm anhören.
Wir haben ja auch, ich hatte dann direkt, als Nico das gepickt hat, den lieben Dezember MC angeschrieben bei Instagram. Und wir haben so ein kleines Statement, was ihn dazu bewegt, solche Texte zu schreiben oder den Text zu dem Song Bekenntnis so zu schreiben, was ihn dazu veranlasst hat, eben diese Lines zu droppen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Yes.
Also meine Motivation ist eigentlich, dass Rap halt meine Therapie ist, dass ich alles rauslassen kann. Und davon dann halt auch die Kernaussage, dass ich halt vieles kritisiere in der Szene. Also mehr so dieses Moderne. Ich höre mir das an und das gefällt mir nicht. Und schreibe ich das halt in meine Texte und verarbeite das. Aber halt auf eine Art und Weise, dass ich halt wirklich nicht so krass beleidigend werde. Also man wird ja nicht viel hören, was denn so heutzutage zu hören bekommt. Ne? Schlimme Wörter. Und der Beat ist von guten Colt Sievers und die Katz auch, der sehr viel für mich gemacht hat und halt immer so den Geschmack trifft, den ich brauche, um halt so in diesen Raum reinzukommen, dass ich halt wirklich dann diesen Beat höre und sofort anfange zu schreiben. Ne? Ja, so viel dazu.
Ja, ich glaube, das ist das, was du auch schon sagtest. Also ich mag den Song so ganz gerne. Natürlich ist es so ein Text, würden viele sagen, ja, oberflächlich, so ein klassischer Diss-Track gegen den Mainstream, bla, hat es schon tausendmal gegeben. Aber jeder hat dann irgendwie so einen eigenen Flavor, so ein bisschen seine eigene Emotion damit reingepackt. Das macht es dann, wenn man den Künstler vielleicht mag und noch andere Songs, gerade wenn man noch mehrere Songs von diesem Künstler kennt, da klicke ich dann auch gerne mal durchs ganze Album und dann schließt sich oftmals der Kreis. Und ein so ein Song macht es manchmal nicht aus. Ich habe beim letzten Mal auch gesagt, oh, da habe ich mir gleich mehrere Songs angehört, das ganze Album, und dann kann man das vielleicht diesen roten Faden erkennen irgendwie. Das macht es für mich dann auch manchmal wertvoll, dann da immer weiterzuhören als nur ein Song.
Mhm. Ich werde mir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr anhören, wenn ich jetzt die Tage ein bisschen mehr Zeit habe. Ich habe auch noch eine, ich dachte mir, diesmal suche ich mir einfach wieder eine Hausaufgabe für dich raus. So, genau, du hast jetzt noch 20 Sekunden oder so Zeit, während ich hier dir erkläre, dass du mir was raussuchst. Und zwar dachte ich mir, gebe ich dir fürs nächste Mal den Song Panama mit von Slowey und 12 Vince. Ist nämlich ganz spannend. Slowey war ja eine Zeit lang so ein bisschen in einer anderen Ecke unterwegs und ich kann mir aber vorstellen, dass dir der Track eigentlich wieder ganz gut gefallen könnte, was die beiden da zusammen gemacht haben. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was du dazu sagst das nächste Mal.
Sehr gut. Ich musste hier nur kurz mein Skript aufrufen, wo ich mir meine Notizen gemacht habe. Ja, habe ich dir das schon gegeben? Nein. Der liebe Ill Will hat ein neues Album rausgebracht, sehr viel instrumental, aber auch der ein oder andere Song mit Marek Klippendichter. Beihilfe zum Wort heißt das Album. Der Song heißt Du lebst. Okay. Ja. Für dich. Aber ganz kurze Frage noch, bevor wir hier in der letzten Minute sind. Ich habe gerade über Autotune hin und her gelästert. Leute da draußen aus München, der Zweig. Autotune schon mal probiert?
Nee. No. Nee.
Absolutes
Tabu, tatsächlich noch nicht. Wir haben auch im Studio gar nicht die Möglichkeiten, glaube ich, das irgendwie umzusetzen. Da müssten wir in ersten Stock hoch in den Auen-Studios
und zu den Jüngeren
mal hoch. Aber wäre mal interessant. Aber ich glaube, wir bleiben straight.
Nein, Finger weg.
Boom Bap. Ja, nee, schon
straight
echt.
Rap.
Einfach echt. Ja.
Ja. Also es war auf jeden Fall sehr schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Danke. Und uns hier in unserem kleinen Podcast, in unserer kleinen Radioshow besucht habt. Ich würde sagen, ihr wart eine schöne Vertretung für Nico. Konnte man
sehr
ganz
gut
machen.
Danke,
und
danke.
Ja, damit sind wir auch eigentlich schon so ein bisschen am Ende angekommen. Aber was heißt ein bisschen? Wir sind am Ende angekommen und hören uns dann in 2 Wochen wieder hier bei Backspin Love and Hate. Es war mir eine große Freude, das nächste Mal dann hoffentlich auch wieder mit dem Herrn Nico Backspin, wenn der sich nicht wieder in der Weltgeschichte rumtreibt hier. Ja, dann würde ich sagen, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank nochmal. Ciao.
Peace.
Peace out. Was ich lieb. Was ich hab.